Kannst du verraten? Ich meine, das klingt wirklich ziemlich hart, wie viele das nicht schaffen?
Also wir haben bis jetzt alle Teilnehmer erfolgreich zum Abschluss gebracht.
Ah. Das ist meine Quote.
Zugriff, Zugriff!
Polizeifunk, der Podcast der Polizei Sachsen. Mit spannenden Einblicken in den Polizeialltag, Karrieremöglichkeiten, Stories und Persönlichkeiten.
Hallo und herzlich willkommen, Franzi hier. Ihr hört Polizeifunk, euren Lieblingspodcast der Polizei Sachsen.
Und auch meine Stimme kennt ihr mittlerweile, ich bin Christian.
Wir haben heute eine sehr spannende Folge mit euch vor. Es dreht sich alles um das Thema Cybercrime, also Verbrechen im Netz oder mit Hilfe des Internets.
Also einfach erklärt geht es heute in das Arbeitsfeld eines Cyberkriminalisten oder von Cyberkriminalistinnen bei der Polizei Sachsen.
Unser heutiger Gast ist Silvio Berner, Kriminalhauptkommissar und Dozent an der Hochschule der Sächsischen Polizei.
Unseren Studierenden kann er sehr viel mit an die Hand geben, denn er hat jahrelang Cyberkriminellen das Handwerk gelegt. Hallo Silvio.
Ja, hallo ihr beiden und ich freue mich auf einen spannenden Podcast.
Wir freuen uns auch, dass du da bist. Und bevor wir loslegen, hören wir ganz kurz mal rein. Wir haben was vorbereitet, was Kriminalkommissarinnen und Kriminalkommissare bei uns im Bereich Cybercrime zu tun.
Seit 2015 bildet die Polizei Sachsen Spezialistinnen und Spezialisten für Computer- und Internetkriminalität aus. In einem verkürzten Studium werden IT-Experten zu Kriminalkommissarinnen und Kriminalkommissaren. Nach ihrem Abschluss arbeiten sie unter anderem im Landeskriminalamt, aber auch in den einzelnen Polizeidirektionen. Die Einsatzmöglichkeiten reichen von Wirtschaftskriminalität und IT-Forensik bis hin zur informationstechnischen Überwachung. Sie sichern Beweismittel, werten digitale Spuren aus und unterstützen Ermittlungen. Vor dem Hintergrund der Digitalisierung wächst ihr Aufgabenspektrum stetig. Insgesamt sind nach ihrem Abschluss mittlerweile 63 Cyberkriminalisten bei der Polizei Sachsen im Einsatz. Kriminalhauptkommissar Silvio hat den Vorbereitungsdienst, COIKD, wie er intern genannt wird, vor 9 Jahren in Rothenburg als einer der ersten absolviert. Im Auftrag des Landeskriminalamtes war er danach beispielsweise bei einer internationalen Polizeiaktion in London dabei und half, einen illegalen Internetmarktplatz auszuheben. Mittlerweile gibt er als Dozent an der Hochschule der Polizei Sachsen sein Wissen an zukünftige Kolleginnen und Kollegen weiter.
Silvio, wir haben es gerade gehört, du hast als einer der ersten 2015 diesen speziellen Vorbereitungsstudiengang bei uns abgeschlossen. Welche Erinnerungen hast du noch an deine Zeit?
Ja, Franzi, also die Erinnerungen sind durchweg positiv, muss man sagen. Wir waren die ersten damals an der Hochschule. Es gab eine gewisse Unsicherheit noch bei den Dozentinnen und Dozenten, wie man mit uns umzugehen hat, weil es war was komplett Neues für die Polizei in Sachsen. Und wir sind dort im Prinzip durch die gesamten Vorlesungen durchgegangen und haben immer wieder was Neues kennengelernt. Von daher muss ich ganz ehrlich sagen, für mich war das damals wie so ein kleiner Neustart auch, ne? Da ich ja vorher in der Wirtschaft gearbeitet habe. Und jeder Tag war was Neues und es war sehr lehrreich und sehr interessant. Ja.
Man muss dazu sagen, du hast schon im IT-Bereich gearbeitet und in den Vorlesungen an der Polizeihochschule habt ihr dann in den Vorlesungen Polizeifachwissen bekommen.
Genau, also ich, wenn ich das kurz erwähnen darf, habe an der TU Dresden hier studiert, bin danach in die Wirtschaft gegangen, habe einige Jahre als Berater für IT-Sicherheit gearbeitet und bin dann 2015 zur Polizei gekommen. Genau, und wir haben dort bei dem Vorbereitungsdienst im Prinzip dieses polizeiliche Grundlagenwissen vermittelt bekommen, also Kriminalistik, Strafrecht, Strafprozessrecht, Polizeirecht, Einsatzlehre, also alles, was Grundlagen sind, Schießtraining, Einsatztraining, also was man als Polizist später auch benötigt, um im Dienst eingesetzt werden zu können.
Macht ja auch Sinn, weil das IT-Vorwissen habt ihr ja schon durch euer Studium. Das ist ja auch Voraussetzung.
Ganz genau. Also Voraussetzung ist ganz klar ein Studium in dem Bereich, ja. Also entweder Informatik, Wirtschaftsinformatik oder IT-nah. Und dann kann man im Prinzip oder wird man zu dem Vorbereitungsdienst zugelassen. Genau.
Und du warst ja in der Wirtschaft vorher tätig. Warum hast du dich denn damals dann aber für die Polizei entschieden und dieses Studium nochmal auch? Ne?
Die Frage ist berechtigt und ich muss auch sagen, die Entscheidung ist mir so ein Stück weit, ich will nicht sagen schwer gefallen, aber man überlegt schon, wenn man jetzt so einige Jahre in der Wirtschaft arbeitet, diesen Schritt nochmal zu gehen, nochmal ein Studium oder einen Vorbereitungsdienst zu absolvieren mit Prüfungen und allem, was da auch mit dranhängt. Ja. Aber in meiner Zeit in der Wirtschaft bin ich halt auch viel gereist, also war viel im Hotel, viel unterwegs, im Auto, im Flieger, auch mal international. Und das ist dann mit der Zeit auch sehr anstrengend und das ist auch nicht sehr familienfreundlich, sagen wir es mal so. Mhm. Und da hat mir die Polizei hier die Möglichkeit gegeben, entsprechend wieder regionaler tätig zu werden. Und deswegen habe ich diesen Schritt auch getan. Zum einen, um wieder mehr auch zu Hause sein zu können, um etwas sesshafter zu werden und ja, so ein Stück weit mehr Familienleben zu haben.
Aus welchem Bereich in der freien Wirtschaft kommst du da?
Also ich habe im Prinzip für ein großes Unternehmen in Berlin, was Reisepässe herstellt, als Berater fungiert. Das Ganze so 5 Jahre ungefähr. Und dann hier in Dresden für einen IT-Dienstleister der Telekom im Prinzip auch dasselbe gemacht. Also Berater im Bereich IT-Sicherheit, Datenschutz.
Okay. Also Cyber Security.
Ja, sowas. Also das war, Cyber Security kam ja dann erst so ins Laufen. Mhm. Aber genau in der Richtung war ich dort tätig.
Klingt auf jeden Fall krass, was du auch vorher gemacht hast, ne?
Ja, also es war auch spannend, ne? Also muss man ganz klar sagen, man hat viel erlebt, aber eben diese viele Reiserei und auch ja, das immer wieder neue Kunden, immer wieder sich umschwenken. Also das war irgendwann, also bis zu einem gewissen Alter geht das. Manche machen das auch länger, aber ich wollte das dann in dem Moment auch nicht mehr.
Jetzt hast du bei uns diesen Vorbereitungsdienst abgeschlossen und aktuell arbeitest du als Dozent und hast noch ganz, ganz viele weitere Aufgaben. Aber bis es soweit kam, nach deinem Abschluss, warst du in anderen Bereichen unterwegs. Kannst du uns mal so ein bisschen mitnehmen, was sind so Einsatzmöglichkeiten nach diesem Vorbereitungsdienst COIKD?
Wir haben ja als Gruppe 2016 den COIKD-Vorbereitungsdienst abgeschlossen. Und ich bin dann am 1. Oktober ins Landeskriminalamt gekommen.
Als Kriminalkommissar?
Als Kriminalkommissar, also kurz zur Erläuterung, man wird in den Vorbereitungsdienst als Kriminalkommissarsanwärterin eingestellt und wird dann nach erfolgreichem Abschluss zum Kriminalkommissar, Kriminalkommissarin ernannt. Ja. Genau. Und bin dann ins Landeskriminalamt gekommen, dort speziell in den Bereich des Cybercrime Kompetenzcenters, kurz SN4C. Und dort speziell nochmal in das Dezernat 31.1, das ist das Grundsatzdezernat. Und dort ist auch die zentrale Ansprechstelle Cybercrime, kurz ZAK, verortet, wo ich dann ja etwas mehr als 3 Jahre tätig war.
Jetzt haben wir uns anhand von Abkürzungen ganz schön tief ins LKA gehandelt.
Und was waren da so im ZAK-LKA deine Aufgaben?
Also meine Aufgaben waren dort sehr vielfältig. Die ZAK ist, oder zentrale Ansprechstelle Cybercrime, ist Verbindungsglied zur Wirtschaft in Sachsen, zu Behörden in Sachsen und zu Verbänden. Das heißt also, ich habe dort Vorträge gehalten, zum Beispiel bei der IHK oder bei Unternehmen. Ich habe Vorfälle, also die ZAK hat dann auch entsprechend Cybercrime-Vorfälle. Wenn Unternehmen einen Vorfall mit Cybercrime-Bezug hatten, haben die bei uns angerufen. Und wir haben dann entsprechend beraten, sind auch, wenn es notwendig war, vor Ort gefahren und haben dort entsprechend dann auch entsprechende Ermittlungen angestellt, beziehungsweise man nennt das den ersten Angriff gefahren. Das heißt also, wir haben geschaut, welche Systeme wären möglicherweise betroffen, was müsste man sichern, erste Zeugenvernehmungen gemacht. Ja, also alles klassische Polizeiarbeit genau, die dort vor Ort gemacht wurde, genau.
Das heißt, ich kann euch als Unternehmen quasi anrufen und im Bereich Cybercrime oder Cybersicherheit beratet ihr mich dann?
Also die Beratung ging in Richtung Cybercrime. Mhm. Die ZAK berät nur partiell zur Cybersicherheit. Dafür ist die Prävention im Landeskriminalamt da.
Okay. Genau. Und jetzt frage ich natürlich, ich bin jetzt so ein bisschen, wie heißt das, sensationsgeil. Gibt es denn irgendwelche spannenden Einsätze, die du da gemacht hast? Was irgendwas Krasses, was man gelesen hat, vielleicht sogar im Fernsehen?
Wir haben vorhin noch was von London gehört im Einspieler.
Ja, in London war vorhin die Rede.
Natürlich war ich jetzt nicht nur in der ZAK eingesetzt, sondern habe eben auch unterstützt bei den IT-Ermittlungen beziehungsweise bei der IT-Ermittlungsunterstützung. Und dort war es natürlich auch notwendig, dann Durchsuchungen durchzuführen. Das haben wir in Sachsen gemacht, deutschlandweit gemacht. Ja, also immer wenn wir die Zuständigkeit hatten für das Verfahren, haben wir dort im Prinzip auch vor Ort Durchsuchungen gemacht, deutschlandweit. Und in einem speziellen Verfahren, das war das sogenannte Warenagentenverfahren, wer das mal googeln möchte.
Warenagentenverfahren.
Warenagentenverfahren, genau.
Ich google dann mal.
Ja. Und dort war es so, dass dort die Beschuldigten, also der Hauptbeschuldigte saß in Zypern und die weiteren Beschuldigten waren europaweit, ich sag mal, verstreut. Mhm. Ne? Und da war es eben auch so, dass wir in England, in London einen Beschuldigten hatten und dort auch dann entsprechend durchsuchen durften. Das heißt also, ich bin dort mit Kolleginnen und Kollegen nach London geflogen. Wir haben die Durchsuchung vorbereitet mit den Kolleginnen und Kollegen vor Ort, mit den Englischen. Das war sehr interessant gewesen, weil man auch mal einen Einblick bekommt, wie die englische Polizei dort arbeitet, also wie die vorgehen, welche Maßnahmen die treffen, und sind dann mit den Kolleginnen und Kollegen dort zur Durchsuchung gefahren und haben die Durchsuchung mit begleitet. Also wir durften dort nicht aktiv selber etwas tun, war so nicht zulässig, sondern die Kolleginnen und Kollegen haben für uns dann die Asservate im Prinzip gesichert und mitgenommen.
Silvio, jetzt hast du gerade gesagt, der Beschuldigte saß eigentlich in Zypern. Du warst in London im Einsatz bei diesem Warenagentenverfahren?
Genau, Warenagentenverfahren.
Wie kam Sachsen da jetzt ins Spiel?
Frage ist natürlich sehr berechtigt. Es ist in der Tat so, dass einige Beschuldigte in diesem Verfahren hier in Sachsen gelebt haben und damit das Landeskriminalamt hier zuständig, mitzuständig war. Okay.
Wir waren quasi hauptermittelnde Behörde.
Ganz genau.
Okay. Ja, das macht Sinn, ja.
Aber trotzdem cool, dass wir als Polizei Sachsen da irgendwie auch in London aktiv waren, quasi so ein bisschen. Das ist ja schon cool.
Was waren dann in London genau deine Aufgaben?
Das Dezernat organisierte Kriminalität im Landeskriminalamt hatte ja das Verfahren. Und wir haben den Kolleginnen und Kollegen vor Ort dann gesagt, welche Asservate oder auf welchen Asservaten wir entsprechende Spuren vermuten. Ja. Mhm. Also klassischerweise so Laptops, USB-Sticks, Handys, Smartphones und so weiter. Und haben dann im Prinzip gesagt, okay, schaut doch mal bitte da und da nach. Und dann haben die das nachgeschaut und haben gesehen, okay, da ist ein Laptop. Und da haben wir gesagt, ja, da vermuten wir Spuren, die für das Verfahren relevant sind, drauf. Und die haben sie dann entsprechend für uns mitgesichert. Genau. Mhm.
Okay. Aber unterscheidet sich die Art, Spuren zu nehmen in England von der in Deutschland? Ich denke, ich hoffe doch nicht.
Nein, also jetzt vom Mitnehmen her, also klar werden die ein anderes Asservatenschema, also ein Schema haben, wie man die Asservate entsprechend vermerkt oder wie man das notiert haben. Aber na klar, also die nehmen das auch mit und dann geht es auf die Dienststelle und dann wird das entsprechend gesichert und dann zur Aufbereitung bzw. zur Sichtung oder Auswertung nennt man das dann entsprechend zur Verfügung gestellt.
Ja. Aber die Engländer, die fahren ja auch auf der linken Seite, also wird schon irgendwas, Unterschiede wird es schon geben, ne? Wenn sie schon beim Straßenverkehr nicht so machen wie wir.
Genau, also es war schon wirklich spannend, auch wie gesagt, das Ganze, wie die englische Polizei arbeitet und auch der Verkehr, ne? Also es ist schon spannend, wenn man dann so im Auto drin sitzt und Linksverkehr hat. Ja.
Ich erinnere mich noch, in Sachsen gab es diesen Infinus-AG-Skandal oder Infinus-AG-Ermittlungen. Warst du da auch involviert?
Dort nur als Praktikant. Okay. Also das Verfahren ist schon etwas älter.
2012 begann das, glaube ich, ne?
Der Anklagezeitraum ist, glaube ich, 11 bis 13. Also ich bin mir da jetzt nicht ganz sicher. Auf jeden Fall war es da so gewesen, dass ich als Praktikant im Dezernat Wirtschaftskriminalität tätig war. Also im Rahmen meiner Ausbildung des Vorbereitungsdienstes. Mhm. Und dort war es so, dass wir mit dem Ermittler, also mit dem leitenden Ermittler, auch zum Hauptbeschuldigten mal in die JVA gegangen sind, dort eine Zeugenvernehmung gemacht haben. Und das hat eben auch gezeigt, dass zu diesem COIKD, also zu dieser Ausbildung, natürlich nicht nur die IT gehört, sondern eben auch klassische Polizeiarbeit. Ja. War auch sehr spannend. Und es wurden natürlich auch bei dem Infinus-Verfahren Asservate, digitale Asservate, gesichert und ausgewertet. Auch da habe ich mal eine Auswertung gemacht, aber wie gesagt, dort im Prinzip nur als Praktikant im LKA.
Für alle, die es nicht wissen, du hast gerade gesagt, du hast die Auswertung gemacht. Bei diesem Infinus AG-Skandal oder Infinus AG-Ermittlungen wurden ja, ich glaube, 22.000 Anleger um rund 312 Millionen Euro betrogen. Also schon eine große Summe.
Also das war eine riesige Summe. Ich glaube, die ist am Ende sogar in den Milliardenbereich gegangen. Okay. Ich glaube, so in Richtung 1,3 Milliarden Euro Schaden sind dort entstanden, wenn ich jetzt richtig liege. Und ja, also es war jetzt kein reines Cybercrime-Verfahren, sondern eben ein klassisches Anlagebetrugsverfahren. Aber auch dort waren ja im Prinzip Laptops oder wurden Laptops gesichert, Smartphones gesichert, digitale Speicherendgeräte gesichert, die natürlich auch ausgewertet werden mussten.
Wie muss ich mir das vorstellen? Ich nehme jetzt so einen Laptop als Polizist mit und gebe den dir. Nach was suchst du denn dann da?
Naja, also zum einen nehmen wir den Laptop erstmal und machen davon eine Sicherungskopie.
Aber jetzt komme ich dir zuvor, ich sperre den Laptop mit einem Passwort.
Ja, okay. Das ist immer so die klassische Frage, ob wir den Laptop entsperrt bekommen oder nicht oder das Smartphone. Ja. Das kann man pauschal nicht beantworten. Ne? Also bei manchen Geräten ist es einfacher, oder bei manchen Betriebssystemen zum Beispiel ist es einfacher. Mhm. Manche Betriebssysteme wurden extra sicher gebaut, damit sowas nicht so einfach möglich ist. Es gibt für die Strafverfolgungsbehörden Möglichkeiten. Es gibt auch externe Firmen, die sowas anbieten. Mhm. Das ist immer im Einzelfall zu entscheiden, beziehungsweise kann man das nur im Einzelfall beurteilen.
Okay, aber der kommt schon irgendwie rein.
Wir kommen in viele Geräte rein, ja, aber jetzt pauschal zu sagen in alle, das würde ich jetzt nicht behaupten.
Okay. Wie geht's nach der Kopie weiter?
Genau, also weil du gerade gefragt hattest, wie wir da vorgehen, also wir machen die Kopie und arbeiten dann mit dieser Kopie. Das heißt also, es gibt spezielle Tools, Auswertetools, wo man dann auf dem Endgerät, ich nehme jetzt mal eine Festplatte einfach, ja, da wurde die Kopie gemacht und wir suchen dann nach zum Beispiel Beweismitteln wie E-Mails, wie Chat-Nachrichten, Foreneinträge, weitere Spuren bei Verschlüsselungssoftware zum Beispiel oder Ransomware, Muster, die zum Beispiel oder Muster, wie verschlüsselt wurde. Also alles solche digitale Spuren, die für das Verfahren dann auch relevant sind. Ne? Also das heißt, der Sachbearbeiter gibt bei uns im Auftrag oder gibt den Auftrag, ich suche für das Verfahren Kommunikation von den Beschuldigten, ja, dann werden wir darauf gucken, E-Mails, Chats, irgendwelche Dokumente, ja, in die Richtung dann auf dem Asservat zu suchen. Genau.
Aber jetzt mal so Butter bei die Fische, wie sind denn so generell die Ermittlungserfolge, wenn es um Cybercrime geht? Oder muss man das differenzieren?
Also das muss man schon so ein Stück weit differenzieren. Also wir haben ja die polizeiliche Kriminalstatistik, PKS, und da ist es so, dass es meines Wissens jetzt wieder einen kleinen Anstieg gab an Cybercrime-Delikten. Aber man muss das relativieren, weil viele Delikte auch nicht zur Anzeige kommen. Also wir haben eine hohe Dunkelziffer an Delikten, die einfach nicht angezeigt werden. Zum einen, weil die Bürger oder die Unternehmen, je nachdem, das gar nicht bemerken, dass ihr Rechner oder ihr Account, was auch immer, Amazon oder ein Mail-Account kompromittiert wurde, gehackt wurde, in Anführungsstrichen. Und zum anderen, wenn es denn so ist, dann geben sie das meistens nicht zur Anzeige oder vielfach nicht zur Anzeige, weil sie es einfach für lapidar halten. Also in vielen Fällen wird es erst kritisch, wenn es in Richtung Reputation geht. Das heißt also, wenn jemand erpresst wird mit irgendwelchen Bildern, die möglicherweise gemacht wurden oder Videos von dem oder derjenigen, oder wenn es um den monetären Schaden geht, also halt, wenn irgendein Bankaccount gehackt wurde, in Anführungsstrichen, und dort Geld abgeflossen ist zum Beispiel, ja, dann kommen die Anzeigen schon entsprechend bei uns an.
Ja. Wobei ich mich aber da erinnere, wir hatten ja auch den Betrugspodcast mit Enrico und der hatte gesagt, also wenn jetzt zum Beispiel Telefonbetrug, eine ältere Dame überweist Geld, dann ist es meist weg. Da kommt man diesen Cybertätern irgendwie ganz nicht schön, auf die Spur. Und das würde mich mal interessieren, woran liegt das denn, wenn du gerade sagst, naja, wir können ja Sachen auch beschlagnahmen. Also ab wo wird es schwierig, die Spur zu verfolgen?
Also Cybercrime-Delikte müssen sehr schnell angezeigt werden, weil wir zum einen versuchen ja auch Spuren zu sichern, die wir jetzt nicht auf Asservaten finden, sondern ich nehme jetzt mal das klassische Beispiel IP-Adressen. IP-Adressen sind im Prinzip Adressen von Endgeräten im Internet oder im Netzwerk, und die klassischen Anbieter, die halten die Daten nicht ewig vor, die haben keine Notwendigkeit dafür. Das heißt also, es gibt bei uns in Deutschland keine Vorratsdatenspeicherung. Das ist auch so ein Thema, was die Politik auch immer wieder beschäftigt. Und damit sind wir abhängig von den Anbietern. Das heißt also, wenn ein Anbieter eine IP-Adresse, das heißt einen Anschluss, wo wir eventuell den Täter vermuten, nur eine Woche oder einen Monat speichert und die Anzeige aber erst nach 2 Wochen oder nach 2 Monaten kommt, ist es möglicherweise so, dass wir im Prinzip dort keine Spuren mehr finden.
Das ist ja oft so bei älteren Menschen, die trauen sich erst nicht, das ihren Verwandten zu sagen, und dann nach 2 Monaten fällt mal auf, Mensch, Oma, wo hast du denn die 1.000 Euro hin letztens? Und dann gibt sie es zu und dann ist es zu spät.
Genau, und das ist in dem Bereich, also gerade bei Banküberweisungen, die Täter nutzen mehrere Konten, sodass der Weg des Geldes immer weiter verwischt wird. Ah, ja, okay. Also die überweisen zuerst auf ein normales Konto, ich nenne jetzt mal in Deutschland oder im europäischen Ausland, und dann geht es weiter in Richtung Konten vielleicht in China oder in irgendwelche exotischen Länder, wo man dann die Spur relativ schwer nachverfolgen kann. Mhm. Genau.
Okay. Silvio, du leitest den Vorbereitungsdienst COIKD, also ausgesprochen Computer- und Internetkriminalitätsdienst. Was sind denn da genau deine Aufgaben an der Hochschule?
Es beginnt im Grunde schon beim Bewerbungsverfahren, ne? Wenn wir Bewerber haben, wo wir uns nicht ganz sicher sind, ob der Abschluss entsprechend für den CUIKD ausreicht, dann bewerte ich das zum Teil mit. Also nicht alleine, aber fachlich auf jeden Fall. Ich führe die Auswahlgespräche zusammen mit einem Kollegen vom Landeskriminalamt zusammen. Also es gibt nochmal ein Auswahlgespräch für die Bewerber. Dann geht's los, wenn die am 1. Oktober zu uns kommen oder wenn der Einstellungstag ist, dann begrüße ich die. Dann gibt's so ein paar Formalitäten, die zu klären sind. Dann kommt die Ernennung, da sind wir mit dabei. Und dann begleite ich die Kolleginnen und Kollegen quasi über das gesamte Jahr. Das bedeutet also, wenn die Fragen haben, gerade weil Polizei auch neu ist für viele, einige oder viele kommen auch vom Studium, müssen sich in der Polizei erst zurechtfinden. Ne? Und das beginnt ja schon bei Abkürzungen beziehungsweise bei den Formalitäten. Dann begleite ich im Prinzip die Kolleginnen und Kollegen. Ich halte dort auch einen gewissen Anteil an Unterricht beim CUIKD, ist aber jetzt nicht die Masse. Und dann geht es im Prinzip darum, das Praktikum zu organisieren. Es geht auch mal darum, eine Studienfahrt zu organisieren. Ja, also alles so kleine Sachen, die man so als Leiter, Referenten, externe Referenten zu organisieren, Lehrgänge zu organisieren, gerade im Praktikum dann auch. All das gehört dann im Prinzip mit dazu.
Du hast gerade gesagt, dazu gehört ja auch mal Durchsuchungsarbeit, nicht nur vorm Computer sitzen. Machst du sowas auch mit den Studierenden?
Ja, genau. Also wir gehen mit jedem Studierenden einmal zu einer Durchsuchung. Das kann Cybercrime sein, das muss nicht Cybercrime sein, sondern es geht einfach schlichtweg darum, den Studierenden einfach mal zu zeigen, wie so eine Durchsuchung abläuft.
Ja, das Handwerk.
Also das Handwerk, ja. Ganz genau, damit die auch merken, wofür eigentlich diese ganzen Fächer Strafprozessrecht, Strafrecht, Polizeirecht, wofür das da ist, warum sie das machen, damit sie das entsprechend auch bewerten können für sich.
So ein bisschen Theorie und Praxis verknüpfen.
Genau,
auch,
genau.
Was wäre denn so eine Frage, weil du gesagt hast, in diesen Auswahlgesprächen, kannst du mal eine Frage stellen, die da so gestellt wird, die ich jetzt definitiv nicht beantworten könnte, weil ich kein IT-Experte bin?
Nennen Sie mal den Aufbau einer IP-Adresse.
Gut, bin ich raus.
Das kann ich so sagen. 1, 2 und 3 und 4. Zahlen sind da dabei auf jeden Fall. Nee, keine Ahnung. Ich weiß nicht, was ist. Was ist die richtige Antwort?
Naja, also erstmal unterscheiden wir in IPv4-Adressen und IPv6-Adressen.
Okay. Also, ja, reicht.
Okay. Genau. Also wir werden es nicht schaffen. Ja. Kannst du uns eventuell auch mitnehmen, wie dieser einjährige Vorbereitungsdienst abläuft?
Mit der Einstellung zum 1. Oktober gehen die Anwärterinnen und Anwärter erstmal ein halbes Jahr nach Rothenburg, um dort entsprechend den fachtheoretischen Teil zu absolvieren. Das heißt also, dort bekommen die Studierenden oder die Anwärterinnen und Anwärter Grundlagen des polizeilichen Handelns vermittelt. Das bedeutet also, sie haben mehrere Module zu absolvieren. Das Ganze mündet am Ende auch in 3 schriftlichen Modulprüfungen. Mhm. Wir haben zum einen das Modul Schießen und Einsatztraining. Das heißt also, dort werden sie an der Dienstwaffe ausgebildet. Sie werden an verschiedenen Eingriffstechniken ausgebildet, ja. Einsatzmittel, wie zum Beispiel die Handfesseln und so weiter, wie das angelegt wird. Alles das wird den Kolleginnen und Kollegen dort vermittelt. Dann haben wir das Modul des Strafrechts, Strafprozessrecht. Das bedeutet also, dort werden im Prinzip diese Inhalte gelehrt. Wir haben das Modul öffentliches Recht, Beamtenrecht, wir haben das Modul Polizeirecht. Also wir haben sehr, sehr viele Rechtsmodule. Das fachtheoretische, der fachtheoretische Unterricht ist sehr, sehr rechtslastig ausgelegt. Wir haben dann noch das Modul Kriminalistik. Das heißt also, dort wird den Anwärterinnen und Anwärtern beigebracht, wie zum Beispiel Spuren gesichert werden, klassische Spuren. Ja, also DNA, Fingerabdrücke und so weiter, wie Durchsuchungen durchgeführt werden, was die Fachtheorie ist im Bereich der Kriminalistik. Und dann haben wir noch das Modul Einsatzlehre. Das heißt also, dort wird den Kolleginnen und Kollegen beigebracht, wie die Polizei aufgebaut ist, wie Einsätze geführt werden. Ja, weil sie sind später ja möglicherweise auch mal Führungskräfte, ja, als Kommissare und führen möglicherweise auch mal Einsätze. Also das ist mir im Grunde auch schon vorgekommen. Also ich bin mal über Nacht angerufen worden, das war noch im Landeskriminalamt. Da ist ein Einsatzleiter ausgefallen für eine Durchsuchung in Berlin. Und ich als frischer Kriminalkommissar durfte dann dort übernehmen und den Einsatzplan mit externen Kräften aus Berlin und unseren eigenen Kräften. Also es war schon spannend und genau das vermittle ich auch den Kolleginnen und Kollegen, dass sie das später auch treffen kann. Mhm. Ne? Genau. Und der fachtheoretische Unterricht, der endet dann, wie gesagt, mit diesen drei Modulprüfungen. Mhm. Und dann gehen die Kolleginnen und Kollegen in die Praxisphase. Das ist auch wieder ein halbes Jahr. Dort gehen sie zuerst in die Polizeidirektion. Das heißt also, jeder Kollege, jede Kollegin wird dort im Streifendienst auch mal eingesetzt, okay, im Revierkriminaldienst eingesetzt und auch in der Kriminalpolizeiinspektion eingesetzt, um einfach auch mal mitzubekommen, wie in Anführungsstrichen normale Polizeiarbeit auch abläuft, damit man das später auch mal einschätzen kann, wie andere Einheiten der Polizei arbeiten. Und das Ganze dauert so etwa einen Monat. Ja? Und dann gehen die Kolleginnen und Kollegen ins Landeskriminalamt. Und dort werden sie dann auch in verschiedenen Dezernaten eingesetzt, sollen auch die gesamte Bandbreite so ein Stück weit kennenlernen. Also die werden in der organisierten Kriminalität eingesetzt, in der Wirtschaftskriminalität eingesetzt. Die werden vorwiegend auch im Cybercrime-Kompetenzcenter eingesetzt, also dort bei den IT-Ermittlungen, bei der IT-Ermittlungsunterstützung, bei der Telekommunikationsüberwachung, bei dem Massendatendezernat. Also die haben schon eine ganze Menge an Dezernaten zu durchlaufen, aber eben auch, damit sie die Bandbreite der Polizei einfach mal kennenlernen.
Das klingt aber auf jeden Fall nach zwei straffen Halbjahren.
Auf jeden Fall, wenn ich mir vorstelle, dass ich nach einem halben Jahr schon drei Prüfungen schreiben soll, mein lieber Scholli.
Es ist auch, also es ist eine Herausforderung, muss man ganz ehrlich sagen, aber es ist machbar. Und im Anschluss an die Praxisphase kommt dann nochmal eine mündliche Prüfung, wo über den gesamten Vorbereitungsdienst nochmal das Ganze mündlich abgefragt wird. Okay. Ja, also auch das, was im Theorieteil auch mit dran kam.
Nochmal zum Verständnis, ein Monat Polizeidirektion, 5 Monate Landeskriminalamt in den verschiedenen Dezernaten und danach habe ich dann nochmal eine mündliche Prüfung.
Ganz genau.
Okay.
Mhm. Und die Praxisphase wird nochmal immer wieder unterbrochen, wochenweise, wo die Kolleginnen und Kollegen nochmal Speziallehrgänge, ich hatte das eingangs erwähnt, bei den Aufgaben bekommen. Das heißt also, dort bekommen sie nochmal Einweisungen oder einen Lehrgang in spezielle Tools der Polizei, weil sie die ja später dann auch nutzen müssen. Das heißt also, sie kriegen dort wochenweise auch nochmal Schulungen für spezielle Tools oder für spezielle Bereiche, die sie dann später auch nutzen müssen.
Krass.
Kannst du verraten, ich meine, das klingt wirklich ziemlich hart, wie viele das nicht schaffen?
Also wir haben bis jetzt alle Teilnehmer erfolgreich zum Abschluss gebracht.
Ah. Das ist meine Quote.
Aber das zeigt auch, dass unser Auswahlverfahren gut ist, ne? Und dass wir uns da gute Leute suchen, die das
definitiv
die Motivation da mit sich bringen irgendwie.
Genau.
Ja, sehr gut.
Nicht schlecht. Also eine Abschlussquote von 100% ist auf jeden Fall schon mal größer als in meinem Studium. Da gibt es einige, die nach 1-2 Semestern aufgegeben haben.
Ja.
War spannend, das zu hören, was das auch für ein Schnellberitt ist in diesem halben Jahr. Also ich finde das echt krass.
Als du die Module aufgezählt hast und das noch und das noch. Ich dachte, was kommt denn jetzt alles noch?
Und du hast gesagt, 3 Modulprüfungen und auf einmal fängst du an, hier 6, 7, 8 Module.
Und ich weiß ja, wie lange das dauert, mich an der Schießausbildung allein auszubilden, das war ja schon Horror. Und das war immer schon anstrengend, jede Woche 3-4 Mal da zum Schießen gehen.
Also ist hart, ne? Also man hat wirklich einen vollgeplagten Stundenplan.
Aber Silvio, neben der Betreuung dieses Vorbereitungsdienstes bist du auch für unsere ganz normalen, in Anführungszeichen, Studierenden Fachlehrer für den Bereich
IT. Genau, also wir haben einen eigenen Studienbereich an der Hochschule seit 2022, das ist der Studienbereich Polizeiliche Informatik. Und dort ist im Prinzip der Unterricht zu den polizeilichen Informationssystemen verortet.
Ja.
Cybercrime, IT-Forensik, Grundlagen der Informatik, Grundlagen von Rechnernetzen, wo im Übrigen auch die IP-Adressen dann vermittelt werden. Und da bin ich im Prinzip tätig und halte dort Vorlesungen in dem Bereich.
Das heißt, jeder, der studiert bei uns, hat dich auf jeden Fall als Lehrer?
Definitiv ja.
Ja, okay.
Und dann entdeckst du da manchmal auch so Rohdiamanten?
Ja, also es gibt auch viele Kommissarsanwärterinnen und Anwärter, die ein Studium schon absolviert haben. Ja, also gibt einige, die auch im Bereich Informatik dort ein Studium haben, die dann einfach gesagt haben, okay, die wollen diese dreijährige Studium, das Bachelorstudium durchführen. Und die sind richtig fit. Also die könnte man auch sofort dann auch in den Dienststellen dort entsprechend in den Bereichen einsetzen.
Genau. Ja, sehr also, gut.
Das ist in der Tat der Fall, ja.
Ich glaube, die Verstärkung, die brauchen wir.
Auf jeden Fall, ja. Also wenn man auf die PKS guckt, definitiv. Ja. Silvio, wärst du manchmal gerne wieder mehr in der Praxis unterwegs als Ermittler?
Definitiv ja. Das ist aber nicht, weil ich mir das wünsche, sondern weil es einfach auch als Fachlehrer aus meiner Sicht oder als Lehrkraft aus meiner Sicht notwendig ist, mal wieder diesen Bezug zur Praxis zu finden, weil wir sonst, finde ich, zu sehr fachtheoretisch unterrichten. Und ich den Studierenden, es gibt ja nicht nur Polizeikommissars, Anwärterinnen und Anwärter, sondern auch Aufstiegsbeamte, die im Prinzip dieses verkürzte Studium absolvieren. Und die sind natürlich auch schon ein Stück weit Polizei erfahren. Ne? Und man muss schon immer am Ball bleiben, damit man nicht irgendwann mal vom Studierenden erklärt bekommt, wie es in der Praxis funktioniert.
Die haben da dann was voraus
quasi. Genau, und deswegen bin ich da auch sehr bemüht, immer wieder mal auch Praxiserfahrung zu machen, genau.
Was ist dann trotzdem der Antrieb, in der Lehre zu bleiben?
Naja, zum einen macht natürlich die Arbeit mit den Studierenden Spaß. Ne? Also das ist schon sehr interessant, weil man auch immer wieder neue Rückmeldungen bekommt, Meinungen bekommt. Also man lebt im Prinzip auch immer mit der Zeit. Ne? Also das heißt, junge Studierende kommen zu uns an die Hochschule und bringen natürlich auch Erfahrungen mit, die man jetzt, wenn man schon etwas älter dann irgendwann wird, natürlich dann auch so nicht mehr macht. Und das bereichert meinen Unterricht auf jeden Fall auch und das treibt auch immer wieder an, sage ich mal, das weiterzumachen.
Genau. Okay. Wir hatten im Podcast mit der Berufsberaterin Lisa, habe ich sie gefragt, was aus ihrer Sicht drei Punkte sind, die einen guten Polizisten oder eine gute Polizistin ausmachen. Das war damals Sportlichkeit, Kommunikationsfähigkeit und so eine Art Teamfähigkeit war ihr ganz wichtig. Gibt es denn sowas für dich auch, was ein Cyberkriminalist mitbringen muss?
Ja, also aus meiner Sicht ergänzend zu den Tugenden, die natürlich die Kolleginnen und Kollegen auch benötigen aus meiner Sicht, also da gebe ich der Lisa recht, wäre das auf jeden Fall das über den Tellerrand schauen, sich immer wieder mit neuen IT-Themen beschäftigen, eine gewisse Neugier für Neues, ja, und auch einen gewissen Anspruch an sich selber, sich kontinuierlich fortzubilden, denn IT entwickelt sich immer weiter. Und von daher sollte man da auf jeden Fall immer am Ball bleiben. Das würde ich jetzt noch ergänzen zu den Tugenden, genau.
Kannst du vielleicht, wenn wir gerade einmal bei dem Punkt sind, nochmal zusammenfassen, welche Voraussetzungen braucht man für den Vorbereitungsdienst COIKD?
Okay, da gibt es ganz klar formelle Voraussetzungen, die auch auf der Seite Verdächtig Gute Jobs zu sehen sind. Man braucht ein IT-Studium oder IT-nahes Studium mit mindestens einem Bachelorabschluss. Master geht auch, also ist natürlich dann entsprechend höherwertiger, aber mindestens Bachelor. Und dann muss man einige Tests absolvieren. Ja? Also das ist der Einstellungstest bei der Polizei, das ist ein Computertest, wo kognitive Fähigkeiten abgefragt werden, Sprachkenntnisse abgefragt werden. Man hat anschließend dann einen Sporttest, den man absolvieren muss. Und wenn man das geschafft hat, noch ein Auswahlgespräch mit uns, so wie ich das erst erwähnt hatte. Und wenn das geschafft ist, dann hat man noch eine amtsärztliche Untersuchung oder polizeiärztliche Untersuchung, besser gesagt. Und dort muss man auch entsprechend bestehen, um dann zum Kriminalkommissars Anwärter, Anwärterin ernannt zu werden.
Genau. Okay, jetzt bin ich, keine Ahnung, ich bin jetzt zurückgesetzt 24 Jahre alt, habe gerade meinen Bachelor im IT-Bereich gemacht und habe jetzt Angebote aus der Wirtschaft. Was würdest du mir denn jetzt sagen, warum soll ich dann zur Polizei kommen?
Weil die Polizei bietet zum einen eine gewisse Sicherheit im Job. Mhm. Ja, also die hat man in der Wirtschaft nicht immer, sagen wir es mal so. Die Polizei bietet eine gewisse Beständigkeit und die Polizei bietet natürlich auch spannende Aufgaben. Ne? Also gerade in den Bereichen, wenn man dann den Abschluss hinter sich hat und dann eingesetzt wird, man wird am Anfang, denke ich mal, in den Fachkommissariaten oder Dezernaten eingesetzt, aber man kann natürlich auch sagen, okay, ich entwickle mich mal in Richtung Wirtschaftskriminalität, weil auch dort sehr, sehr viele Bezüge zur Cybercrime da sind, beziehungsweise zu digitalen Spuren, ne? Also Kryptowährung, digitale Währung, ne? Alles bei der Wirtschaftskriminalität. Oder ich gehe in den Bereich der organisierten Kriminalität. Auch da kann man IT-Ermittlungen anstellen. Ja? Das heißt also Internetforen aufklären oder ich gehe in den Bereich Staatsschutz. Ja? Also da ist man doch recht breit aufgestellt und kann immer wieder oder kann sich weiterentwickeln in bestimmten Bereichen. Und das ist, denke ich mal, schon sehr attraktiv.
Du hast ja gesagt, bei den zukünftigen Bewerberinnen und Bewerber ist es wichtig, dass diese Gier nach neuem Wissen mitbringen. Kannst du sagen, was ist denn so das aktuelle Ding, was jetzt uns so die nächsten 2-3 Jahre beschäftigen wird? KI?
KI, ganz klar. Ich bin nächste Woche auf dem Polizeikongress eingeladen in Berlin. Soll dort einen Vortrag halten zu KI in der Lehre. Und das ist für uns, also das haben viele noch gar nicht durchdrungen, was das für uns bedeutet, auch in der Hochschule. Ne? Mhm. Weil du hast eine normale Hochschule und du hast die Polizeihochschule. Und wenn Studierende bei uns jetzt zu ChatGPT gehen oder zu anderen KI, na, die jetzt so angeboten werden und dort irgendwelche polizeilichen Inhalte reinpacken, dann haben wir damit ein Problem. Mhm. Na, auch die Polizei selber in ihrer Arbeit.
Stimmt.
Na, andere können da relativ frei agieren, die packen da was rein, das interessiert niemanden. Aber wir haben VS-Sachen.
Sensible Inhalte.
Na, genau. Ja. Und das den Studierenden auch zu erklären, ne? Also viele gehen ja daher und sagen, ach du, packe ich das da mal rein und dann lasse ich mir meine Hausarbeit da runterrattern.
Schwierig,
genau so ist es.
Krass, ja. Ja, damit haben wir uns auch schon beschäftigt, weil bei uns ist ja im Social-Media-Bereich auch manchmal,
na klar,
kriegen wir Zuarbeiten, die sensibel sind und dann fragen mich schon Externe mal, die nicht bei der Polizei arbeiten, naja, da haust du das halt bei ChatGPT rein, da kriegst du da irgendwie einen Text. Das geht halt aber nicht. Ne? Das sind halt sensible Sachen, die dann nichts zu suchen haben.
Wir schreiben unsere Texte alle noch selber. Das ist alles noch Hirnschmalz.
Ja.
Außer die Podcast-Skripte. Nein, Quatsch.
Hallo, die schreibe ich auch. Jetzt ist es ja ganz klar, also am Geld liegt es bei der Polizei Sachsen nicht, weil jeder Polizist, jede Polizistin verdient bei uns nach Besoldungsgruppe. Genau. Ne? Das heißt, damit können wir jetzt nicht werben. Dennoch mal die Frage an dich, bereust du, dass du den Schritt gegangen bist?
Nee, nicht. Weil ich wohne ja auch in einer Region, na? Da ist das Gehalt, was wir hier als Hauptkommissare jetzt mittlerweile bekommen, ist da schon gutes Geld. Na, es gibt sicherlich Leuchttürme, wo mehr verdient wird, aber in der Masse ist das nicht so. Also wenn ich in Berlin wohnen würde oder in München, also ich habe auch von der Bundespolizei ein paar Bekannte, die in München zum Beispiel arbeiten, da sieht es schon echt bitter aus, weil der Unterschied zwischen Bayern und Sachsen ist dann auch nicht so dermaßen groß, dass das zum Beispiel die Mietpreise auffangen.
Ja, eben die Miete ist ja in München unfassbar. Ne?
Das ist, genau. Und also ich, nee, definitiv nicht.
Hast du da dein Wirken gefunden?
Ja, naja, klar. Und man kann sich auch immer noch verändern.
Hast du Ziele für die Zukunft?
Nö, also ich will einfach ganz normal das Arbeiten immer wieder was Neues zu entdecken. Das ist ja in dem Bereich auch ganz gut machbar. Ne? Also ich habe es ja auch gesagt gehabt, also du kannst ja jeden Tag was Neues entdecken. Ne? Also es ist jetzt nicht so, dass du 10 Jahre lang nur mit, keine Ahnung, mit demselben Gegenstand arbeitest. Mhm. Ne? Und nö.
Das klingt auf jeden Fall nach einem sehr, sehr schönen Schlussplädoyer, Silvio. Übrigens läuft auch gerade der Bewerbungscountdown für den Cybercrime-Vorbereitungsdienst mit Start noch in diesem Herbst. Mhm. Also wer Interesse hat, der sollte jetzt schnell sein. Den Link zum Bewerbungsportal, den stelle ich euch mal in die Shownotes. Und auf jeden Fall danke, Silvio, für diesen spannenden Einblick in deine Arbeitswelt.
Ja, vielen Dank.
Ich bedanke mich auch bei euch und hoffe auf viele Bewerbungen.
Wir drücken die Daumen und laden dich dann bestimmt nochmal ein, wenn es nochmal irgendeinen großen, krassen Sachverhalt gibt. Ihr vergesst das Abo nicht, damit ihr keinen zukünftigen Podcast mehr verpasst. Bei Fragen, Anregungen oder sogar Themenideen schreibt uns einfach gerne eine E-Mail an podcast@polizei.sachsen.de und für mehr Infos folgt uns einfach gerne auf Social Media. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi.
Tschüss.
Tschüss.
Das war Polizeifunk, der Podcast der Polizei Sachsen. Mehr über uns auf unseren Social-Media-Kanälen oder auf verdächtiggutejobs.de.